Willkommen auf der EduCouch, dem Podcast über Bildung und Digitalität. Diesmal in Kooperation mit Cornelsen erkunden wir gemeinsam das Thema künstliche Intelligenz in der Bildung. Und es wird, vorsichtig formuliert, fundamental. Wir begeben uns auf eine rasante Reise in die Zukunft. Oder zumindest in das, was wir gerade im Moment noch für die Zukunft halten. Seid dabei, wenn wir das Unerwartete erwarten. Kommt mit auf unsere Entdeckerreise. Und los geht's.
Willkommen zurück bei der EduCouch. Mein Name ist Benjamin Heinz und heute geht es bei uns um das Thema KI, klar, darum geht es in dieser Staffel, und um das Thema Kreativität. Und dafür haben wir heute einen tollen Gast eingeladen. Franziska Hansel ist zu Gast und sie ist mehrfach ausgezeichnete Kreative und aktuell eben als KI-Filmemacherin. Ich habe es einfach mal übersetzt, AI-Filmmaker steht in deiner Bio. Und arbeitest bei Storybook Studios München als Ethics and Bias Officer. Sowohl über deinen Job als auch über deine Position erzählst du uns später noch ein bisschen was. Genau darüber wollen wir heute nämlich reden, über KI, über Kreativität und was das natürlich auch mit Schule und Unterricht zu tun hat. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, danke für die Einladung.
Und wir gehen direkt rein in das erste Thema. Was war denn dein letzter persönlicher so holy shit im Moment in Bezug auf KI, dass das schon geht?
Uff, ich glaube ehrlich gesagt, so holy shit Momente haben wir bei uns fast täglich, was irgendwie so krass ist, wie schnell sich alles verändert und wie schnell sich etwas bewegt. Ich glaube, als wir unseren letzten Kurzfilm oder den vorletzten jetzt, The Barrier, produziert haben und wir das erste Mal wirklich so super realistische Bilder wirklich erzeugt haben, bei denen selbst wir als Kreative, die jeden Tag mit KI arbeiten, nicht mal mehr den Unterschied sofort sehen zwischen synthetischen Medien und einem echt gedrehten Material. Das war auf jeden Fall sowas, wo man so wieder war, okay, wow, das geht einfach so schnell, diese Entwicklung. Und was auch total wild ist, ist, dass man jetzt irgendwie automatisch Podcasts erzeugen lassen kann mit 11 Labs. Das ist so, das ist mir aus Versehen passiert. Ich wollte eigentlich ein Skript vertonen, damit wir ein Layout-Audio hatten fürs Schneiden und habe das unter dem Podcast-Feature runtergeladen, weil ich dachte so, easy, dann wähle ich einfach zwei Stimmen aus. Und dann war das aber ein Podcast über das Skript, statt das Skript zu vertonen. Und das war irgendwie, das war wirklich total wild.
Absolut. Und wir sind eigentlich schon direkt im Team und du hast kurz erwähnt, was ihr macht. Vielleicht kannst du mal irgendwie durch so einen prototypischen Tag gehen. Ihr habt ja, ich muss so leider spicken, die erste, das kann ich, muss ich nicht spicken, aber die erste animierte Animationsserie in Deutschland macht Space Vets, ist das richtig?
Space Vets.
Ja. Space Vets. vielleicht kannst du anhand derer mal sagen, wie so ein, nimm es mal mit in so eine KI-Filmproduktion, wie läuft sowas ab und wo sind vielleicht auch die, die Grenzen und die Möglichkeiten?
Ja, voll gern. Also wir als Storybook Studios sind ja wirklich die erste KI-Filmproduktionsfirma, vielleicht sogar der Welt, zumindest bei den ersten dabei, aber auf jeden Fall aus Europa. Und was uns total unterscheidet von traditionellen FilmemacherInnen und vor allem von diesen Mixed-Media-Häusern ist, dass wir bei Storybook Studios wirklich eine Produktion von Anfang bis Ende mit KI denken. Das bedeutet, bei uns ist nicht nur die Postproduktion mit KI, sondern wirklich ab dem ersten Schritt bis zum letzten. Also erster Schritt wäre logischerweise Ideation, also überhaupt eine Idee finden. Das ist tatsächlich bei uns ein Bereich, der noch sehr menschlich ist. Also die Skripte und die Ideen kommen von uns. Aber allein, dass wir zum Beispiel KI nutzen können, um eine Idee zu challengen, also einfach so mit einem Large Language Model zu gucken, hey, wo findest du einen Logikfehler in diesem Skript oder was sind Fragen, die du dir jetzt stellen würdest, nachdem du es gelesen hast. Da kann man es natürlich schon super benutzen, aber dann eben auch wirklich von dem Storyboard über den ersten bewegten Bildern bis zur finalen Postproduktion. Wobei die ist ja dann auf jeden Fall kürzer, aber machen wir wirklich alles mit KI. Mhm. Und bei den Space Vets, da haben wir uns letztes Jahr gefragt, okay, was wäre eigentlich, wenn wir uns mal mit Animation beschäftigen würden? Und hatten da eine Idee, und zwar die Space Vets, also die Tierärzte im Weltall, die einfach quasi mit ihrem Raumschiff von Planet zu Planet reisen und da eben echte Probleme lösen. Mhm. Und dann haben wir uns gedacht, okay, wir geben diese Idee jetzt einer Autorin und lassen uns etwas raus, eine ganze Folge schreiben, ohne der Autorin Restriktionen zu geben, was wir mit KI gut können oder nicht. Und dann schauen wir, wie weit wir kommen. Und wir haben gesehen, wie weit wir gekommen sind. Und zwar haben wir ein fertiges Produkt tatsächlich geschaffen. Wir haben einen Workflow gebaut, der uns erlaubt hat, vor allem kontinuierlich diese Geschichte zu erzählen, eine Consistency zu haben, was bei KI ja total wichtig ist, weil eben die Charaktere ja oft in jedem Shot dann anders aussehen. Die Space-Vets sehen immer gleich aus. Und wir haben zwar jetzt eine Pilotfolge mit 7 Minuten und ein Holiday-Special mit 5 Minuten gemacht, aber rein theoretisch könnte man das Ganze auf 90 Minuten machen.
Das ist ja gar nicht so einfach, sozusagen diese Kohärenz hinzukriegen.
Ja.
Kannst du vielleicht ein bisschen sagen, wie geht ihr da vor, dass man sozusagen, wie schafft man das, dass das funktioniert?
Also bei den Space-Sets ist, glaube ich, das, was sie so total unterscheidet von dem klassischen KI-Produktion, die wir jetzt online sehen, ist eben, dass wir hier die Schritte aufgesplittet haben. Also wir haben einmal eben die Charaktere, haben wir einmal erstellt und ganz normal 2D und daraus haben wir dann innerhalb von 5 Sekunden ein 3D-Modell gemacht und da eben dann diese Textur draufgelegt und so hatten wir eben diese festen Figuren, die immer gleich aussahen und haben die eben dann mit Motion Transfer, aber auch mit einer KI-Library quasi animieren können und so haben wir halt Kontrolle darüber, statt einfach nur ein Bild in der KI zu laden und das Bild einfach verlängern zu lassen und das macht quasi diesen großen Unterschied aus. Und da sieht man aber auch schon wieder, dass eben die Arbeit mit KI nicht unbedingt einfach ist, sondern dass man schon sehr viel können muss. Weil es bringt mir ja auch nichts, wenn ich ein 3D-Modell habe, aber dann nicht weiß, was ich damit machen kann. Mhm. Das heißt, ich brauche schon das Know-how, auch von einer klassischen 3D-Produktion vielleicht. Was mache ich überhaupt mit einer 3D-Figur? Wie bewege ich die? Was ist wichtig, um überhaupt weiterzudenken?
Das heißt, ihr isoliert bestimmte Prozesse und setzt jeweils isoliert KI-Anwendungen ein. Also nicht sozusagen pauschal, man gibt irgendein Storyboard rein und dann passiert die Magic und schon ist es fertig, sondern isoliert bestimmte Teile und lasst die dann sozusagen von der KI euch danach helfen, richtig? Also von sozusagen ganz pauschal?
Doch, so grob kann man es schon sagen. Also die Space-Sets sind auf jeden Fall kein Produkt, wo wir eine KI benutzt haben, also sowieso eigentlich nie eine KI, aber das merkt man immer mit Menschen, die so gar nicht in dem Bereich drin sind. Die denken immer, okay, ihr habt eine Idee, dann klickt ihr den roten Button und dann ist es fertig. Und so funktioniert es überhaupt nicht. Also gerade bei den Space-Vets ist wirklich so ein Schritt nach dem anderen. Und das Menschliche an dem Produkt ist einmal zu verstehen, wie stecke ich diese Schritte aneinander. Und ich sage immer so, das Paket vom einen Schritt zum anderen Schritt zu tragen, das ist eben auch das, was sehr, sehr menschlich und sehr wichtig ist, dass man überhaupt weiß, wie man sowas aufbauen kann. Aber diesen einen roten Knopf, den man drückt und dann kommt der Film raus, den gibt's einfach noch nicht.
Wir sind eigentlich schon mitten in meiner nächsten Frage drin. Hast du schon beschrieben, KI kann uns ganz viele Dinge abnehmen oder uns unterstützen, sei es jetzt beim Texten, beim Geschichtenschreiben, beim Animieren, you name it.
Mhm.
In welche Richtung verschiebt sich sozusagen die Kreativität oder was müssen Kreative heute mehr können als früher? Weil viele der Dinge, die sie früher gekonnt haben, vielleicht von der KI ersetzt werden oder zumindest besser und schneller gemacht werden von der KI.
Hm.
Vielleicht nicht besser, aber schneller auf jeden Fall.
Ja, also es auf jeden Fall verändert sich, glaube ich, die Art, wie wir kreativ arbeiten, massiv. Also das ist einfach ganz, ganz anders jetzt. Also allein Serotonin und Dopamin wird ganz unterschiedlich ausgeschüttet im Kreativprozess, wie es damals war und wie es jetzt ist. Weil der Unterschied ist...
Das musst du erklären.
Ja, weil der Unterschied ist quasi... Wenn ich etwas from scratch mache, also wenn ich jetzt anfange, ich kaufe eine weiße Leinwand und dann male ich da was drauf, dann muss ich erst durch die harte Phase, ja, das ist also super aufwendig für mich, diese Leinwand zu kaufen, die Idee zu haben, die ersten Striche zu machen, sich denken so, Gott, das sieht richtig scheiße aus, bis man dann zum finalen Produkt kommt, mit dem man sagt so, das kann ins Louvre. Und so, das ist, ne, das ist der hart. Und da, aber der beim Louvre, da kommt dann dieser Moment, wo ich bin so, jetzt bin ich glücklich, jetzt macht's mir Spaß. Und davor ist es harte Arbeit. Und bei KI ändert sich das. So, du hast schnell den Peak, du hast schnell, boah, das sieht alles so cool aus, oh mein Gott, das macht so Spaß gerade, genauso habe ich es mir vorgestellt, da ändere ich vielleicht noch was, hier ändere ich mir noch was. Und dann kommt die harte Arbeit und zwar dann daraus wirklich einen Film zu machen oder daraus wirklich was zu machen, was dann wirklich Menschen bewegt. Und das ändert quasi wirklich die Ausschüttung von Serotonin und Dopamin komplett. Also, und das deswegen kann KI Kunst oder KI, Kunst mit KI machen kann, deswegen auch irgendwie süchtig machen, weil du halt immer schnell diese Peaks so hast, dieses so, oh mein Gott, das ist so cool. Und das verändert das auf jeden Fall. Das heißt aber nicht, dass ganz im Gegenteil, dass man Kreativität nicht mehr braucht oder weniger braucht, sondern ich glaube sogar, dass wir, dass kreative Version in den nächsten Jahren viel, viel wichtiger wird. Ich habe da immer so ein schönes Bild, da verstehen, glaube ich, die Leute immer ganz gut, was ich meine. Das ist immer dieses mein IKEA-Beispiel. Wenn ich eine neue Wohnung einrichten will und mir vorher keine Gedanken gemacht habe, was meine kreative Vision für meine Wohnung ist, dann gehe ich zu IKEA, komme ich irgendwie mit einem Blumenkübel raus, den ich gebraucht habe, der Standard-Couch, die jeder in seinem Studentenapartment hatte und diesem hässlichen Billy-Ding. Und dann war's das. So. Und das bringt mir halt nichts. Wenn ich jetzt aber mit einer Vision dahin gehe und sage so, hey, ich will diesen 70s-Style und das soll irgendwie mega colorpoppig sein. Und dann gehe ich aus dem Ikea raus und denke mir so, okay, krass, und jetzt habe ich das Ding. Und ich glaube, so ähnlich kann man es auch mit KI sehen. Ich brauche eine sehr klare Vision und Vorstellung davon, wo ich hin möchte, um quasi dann wirklich mir Sachen auszusuchen, die zu meinem Kunstwerk und zu meiner Idee passen.
Also wenn ich jetzt zum Beispiel an junge Menschen denke oder auch an Leute, die kreativ werden wollen, eine eigene Handschrift entwickeln oder eine eigene Vision darüber, was ich überhaupt kreieren möchte. Mhm. Weil sonst bekommst du einen Gemischtwarenladen. So.
Ja, also ich glaube, ohne kreative Vision, sich an ein Bildgenerierungstool zu setzen oder auch an eine Musikgenerierung oder was auch immer, you name it, macht relativ wenig Sinn. Ich glaube, das macht so 5 Minuten Spaß und ich so, ah, okay, cool, habe ich verstanden. Aber kreativ damit zu arbeiten, bedeutet eben schon auch dann wirklich in die Regie zu gehen und sich wirklich seine Handschrift, und das hast du voll schön gesagt, seine Handschrift eben zu entwickeln und sagen so, hey, das ist die kreative Vision, die will ich umsetzen. Und dann macht es Spaß und dann kann ich auch was richtig, richtig Tolles machen.
Ich will nochmal zu deiner Jobbezeichnung kommen.
Ja.
Ethics and Bias Officer, richtig?
Mhm.
Ja. Vielleicht kannst du einmal im ersten Schritt erzählen, was das konkret bedeutet und wofür du quasi in der Funktion Verantwortung trägst und was du tust, damit sozusagen es keinen Bias gibt.
Mhm. Ja, gern. Also tatsächlich bei Storybook Studios, uns gibt es ja jetzt schon so 1,75 Jahre, und zwar von Anfang an super wichtig, dass wir mit der Kritik, die es über KI gibt, sehr offen und sehr ehrlich umgehen und eine klare Haltung dazu haben. Gerade als Firma aus Europa war uns das auch sehr wichtig. Und deswegen haben wir von Anfang an eigentlich gedacht, okay, wir müssen uns da hinsetzen. Und deswegen gibt es auch meinen Titel, Ethics und Bias. Ich glaube, allen ist bewusst, dass es gerade um KI, Bildgenerierungs- oder Musikgenerierungstools und auch Large Language Models viel ethische Diskussionen gibt, ob das geklaut ist, wo das alles herkommt und so weiter und so fort. Genau das Gleiche auch mit Bias. Bias bedeutet eigentlich nur, dass quasi die Fehler, die wir in unseren Daten sowieso haben, also Missrepräsentationen, auch von der KI wiedergespiegelt werden, einfach weil die KI nicht mit genug Daten trainiert wurde. Und da spreche ich über jede KI, ob es eine Bildgenerierung, ein Large Language Model, Musik oder wie auch immer ist. Fakt ist, wir haben auf der Welt nicht genug Daten, dass sie die reale Welt abbilden. So, das ist einfach so. Wir müssen erst Daten erheben, damit wir alle Menschen, alle Ethnien, alle Geschlechter, ehrlich gesagt, richtig abbilden. Und diese Fehler werden reproduziert in KI. Und deswegen ist es halt sehr wichtig, wenn wir mit KI arbeiten, dass uns das bewusst ist und dass wir das auch in einem 4-Augen-Modell überprüfen und im gegebenenfalls auch Sensitivity-wise uns auch nochmal jemanden dazu holen. Mhm. Weil obwohl ich Ethics and Bias Officer bin, wenn wir jetzt eine Produktion umsetzen würden, wo auch Person of Color mit dabei ist, dann kann ich nicht das Bias übernehmen, weil ich bin weiß. So, das geht einfach nicht. Aber das ist dann auch meine Position, quasi da jemanden mit reinzuholen, dass jemand drüber guckt oder mehrere drüber gucken und sagen so, okay, das habt ihr gut dargestellt oder das passt nicht oder wie auch immer.
Kannst du das konkret machen an dem Beispiel, wo ihr sagt, ihr habt vielleicht auch etwas verändert, was sozusagen die KI, also ich meine, ihr ändert ja eh ständig immer, aber so im Sinne von, wo deine Funktion so richtig manifest wurde, wo du sagst, das ist ein konkretes Beispiel, da habe ich jetzt eingegriffen und wir haben das besser gemacht oder haben das anders dargestellt.
Erstmal meine Kolleginnen in Schutz nehmen tatsächlich. Also wir, glaube ich, haben in der Firma auch ein sehr gutes Bild dafür. Also es gibt jetzt nicht so den Arbeitsalltag, wo ich dann immer eingreifen muss und sagen so, hier, jetzt nicht wieder.
Ich habe sozusagen zugespitzt. Natürlich.
Ja, also auf jeden Fall, wir im Team haben uns viel damit beschäftigt, deswegen muss ich da nicht so krass viel eingreifen, weil jetzt nicht so ein... weil da, glaube ich, alle schon ein gutes Bewusstsein dafür haben. Aber zum Beispiel, als wir The Barrier produziert haben, das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür, da ist unsere Hauptperson ein weißer, heterosexueller, sehr muskulöser Mann, also eigentlich so Stigma, wie man sich das vorstellt. Und da zum Beispiel haben wir das schon gechallenged, ob das jetzt wichtig ist, dass der so aussieht, ob das so sein muss, ob man das nicht anders erzählen könnte, wollte. Und das ist eigentlich auch ein schönes Beispiel, weil viele Leute denken auch sofort, okay, das ist immer so die Verbotspeitsche, die da kommt. Aber was eigentlich wichtig ist, ist quasi, dass wir die Entscheidungen, die wir treffen, nochmal hinterfragen. Und dann können wir sie trotzdem auch nach der Hinterfragung sagen, nö, das passt eigentlich, das ist ein Elite-Soldat, der passt da genau rein, auch von der Persönlichkeit, der kann so aussehen. So, das ist okay. Aber zum Beispiel haben wir die Frau, die eine Stimme, die diesen Soldaten eben aus seinem Schlaf weckt, die war ursprünglich in der ersten Generation eine enorm schöne junge Frau. Und dann habe ich da schon gesagt, so, warum haben wir da eigentlich nicht mal eine alte Frau auch mal traust, um eben auch eben nicht immer dieses klassische Blick, diesen klassischen Blick zu reproduzieren, dass dann so eine schöne junge Frau so ein Accessoire im Hintergrund ist. Dass man sagt, okay, nee, dann machen wir einfach mal eine ganz andere Persona draus.
Klingt wirklich fast wie Casting.
Ja, es ist schon, ja genau.
Das ist eigentlich KI-Casting.
Voll, aber genau darauf muss man eben auch achten, weil ich glaube, in Casting-Prozessen ist das schon deutlich mehr angekommen. Man sagt so, hey, wir müssen auch gucken, dass wir mehrere Menschen repräsentieren. Mhm. Und gerade in KI-Produktionen, gerade eben, weil der Bias da auch teilweise, je nachdem, welches Tool man benutzt, sehr stark ist, man kriegt halt sehr schnell diese normschönen Menschen raus. Und gerade Frauen sind oft stark sexualisiert, tragen viel zu kurze Klamotten und sowas. Und man denkt so, ja, also ne, jeder kann tragen, was er möchte. aber dann muss man sich eben schon fragen, okay, ist die Frau hier jetzt einfach nur ein Objekt, das gerade einfach nur schöner macht und sie hat auch sonst keinen Charakter, sondern ist einfach nur da, damit der Film besser aussieht. Das ist dann auf jeden Fall nicht richtig. Oder ist das jetzt gerade, weil das die Geschichte ist? So, also das ist eben dann der Unterschied. Und ich glaube, ganz ehrlich, also häufiger greife ich ein bei LinkedIn, wenn ich wieder irgendwelche Sachen sehe und da mich dann mit ein paar AI-Bros in den Kommentaren darüber streite, weil das bei vielen Leuten, glaube ich, noch nicht so angekommen ist. Ja, leider.
Ich fand ich total spannend, auch dann zu sagen, die Entscheidung auch mal, also das ist nicht immer sozusagen, wir machen es jetzt anders, sondern auch einfach sozusagen sich dem bewusst zu werden, dass es eben so ist. Und dann kann man ja bewusste Entscheidungen treffen. Ich würde mal ein Experiment machen. Mhm. Es ist natürlich sehr zugespitzt und schematisch. Aber ich habe jetzt mal Kill oder Skill getauft, das Spiel. Und ich nenne dir einfach ein paar Jobs oder Fähigkeiten aus der erweiterten Filmbranche. Mhm. Und du musst mir blitzschnell sagen, Kill, wenn die Fähigkeit durch KI eher ersetzt wird.
Okay.
Oder Skill, wenn sie durch KI oder durch die Entwicklungen durch KI eher wichtiger werden. Mhm. Und vielleicht jeweils kurz warum. Produzent, Produzentin.
Skill. Es ist einfach super wichtig, weil dieser Produzentin oder eben das ganze Team eben auch zu managen, ist ja einmal überhaupt die Idee voranzutreffen, alle Leute zusammenzuholen. Und das ist natürlich total essentiell. Also außer man macht es alleine, aber das ist auch relativ selten. Das sind meistens Produktionen, wo viele Menschen zusammenarbeiten und die muss man auch zusammenhalten, egal mit welchem Werkzeug diese Menschen arbeiten.
Kamera?
Auch da, also ist es Skill, weil, also die Frage ist halt, kann KI überhaupt komplett eine Kunstform ändern oder komplett was zerstören? Ich glaube eher nicht, weil wir sehen, also Film ist ja wirklich die kürzeste oder die aktuellste Kunstform, die wir überhaupt kennen. Und das hat sich immer dauernd verändert. Aber es gibt ja trotzdem noch Oper und Theater und so weiter und so fort. Und eigentlich macht es keinen Sinn, dass Theater noch gibt, weil wir könnten Netflix gucken. Aber trotzdem machen wir das noch. Und selbst dann, wenn jemand jetzt weniger Kamera macht und dann vielleicht auch mal mit KI arbeitet, ist trotzdem das Skillset, das jemand hat, der Kamera macht, unfassbar wertvoll, weil dieser Mensch weiß unfassbar viel über Bildkomposition. Viel mehr als ich auf jeden Fall.
Synchron.
Das ist natürlich ein Bereich, der sehr betroffen ist. Aber auch da, man kann, also klar, eine Synchronsprecherin könnte wahrscheinlich in Zukunft auch einen ganzen Film vertonen und dann können wir quasi die Stimmen verändern, so dass es so klingt, als hätten mehrere Leute das gesprochen. Auf jeden Fall ein Bereich, der, glaube ich, jetzt schon eher betroffen wird als andere.
Und Animation?
Würde ich auch sagen, Skill, also wir haben es ja auch gerade gemerkt, also um diese Kontrolle zu behalten, dass man wirklich ein Produkt schafft, wo ich einfach die Kontrolle habe und sage, hey, ich weiß genau, wie sich Figur XY bewegt, das ist auf jeden Fall essentiell. Ich glaube, Animation, so wie alle Bereiche in der Filmbranche, werden durch KI effizienter oder manche Sachen werden leichter, also zum Beispiel das Rigging, das Aufwendige. Da haben auch viele Leute nicht so Lust, glaube ich, drauf. Das ist ein ziemlich langweiliger Job ist, statt dann wirklich in die Animation und die Sachen, die dann Spaß machen, so das Gesicht zu bewegen, dass du das Gefühl hast, boah, krass, da kommt jetzt mega viel Emotionen bei mir an. Die Sachen, für die hätte man dann mehr Zeit, statt eben diese langweiligen Grundtätigkeiten.
Also es verschiebt sich da sozusagen die Wertschöpfung woanders hin, sozusagen die Autorenschaft oder AutorInnen?
Skill auf jeden Fall, weil eben das ist, also dass man grundlegend erstmal diese Geschichte hat, auf die man hinarbeitet. Also das ist ja das, was dem allen zugrunde liegt, die Geschichte. Und die muss so gut sein, dass sie alles trägt. Also ich habe eine meiner Lieblingsserien ist Fleabag. Mhm. Und ich habe, das ist ja ein Stand-up eigentlich gewesen, also eine Einzelperformance. Und ich habe das letztens gesehen, live übertragen aus London. Und das hat mich so beeindruckt, weil sie hat die gesamte erste Staffel, also Phoebe Waller-Bridge, die ganze erste Staffel komplett alleine auf der Bühne performt.
Die Hauptdarstellerin?
Mhm. Ja. Und auch die Regisseurin und die Autorin. Ja,
krass.
Und also, ne, aber sie hat die ganz alleine performt, die ganze erste Staffel. Und trotzdem war es perfekt. Und das ist, glaube ich, das beste Beispiel dafür, dass so, also es muss so gut sein, dass es so funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann kann das Produkt richtig gut werden. Und ich glaube, deswegen ist das schon sehr, sehr essentiell, diese grundlegende Geschichte.
Also würde ich sagen, die KI ist in ihrer Autorenschaft nicht so genial, wie das ein Mensch sein kann.
Also auf jeden Fall gerade nicht. Also mit Claude hatten wir das letzte Woche, da haben wir Skripte mit Claude mal getestet. Und da es war irgendwie immer die Protagonistin eine weibliche Wissenschaftlerin, die immer Chen mit Nachnamen hieß, also immer. Okay. Und sie hatte immer impossible tasks, aber es war halt nie wirklich so, dass man sagt, okay, krass, ist jetzt nicht so, dass es einem so mega geholfen hätte. Ich glaube, da merken wir auch wieder, okay, wenn wir jetzt zu viert uns jetzt hinsetzen und eine Stunde Ideation Process machen, dann haben wir was viel Cooleres. So. Ja. Und dann arbeiten wir doch lieber damit. Und ich glaube auch, dieser Schaffungsprozess, der macht ja auch so Spaß. Was wieder nicht heißt, dass KI helfen kann, ne? Also wie gesagt, dass man sagt so, hey, das ist unsere Idee, stell uns 5 Fragen dazu. Und dann kommen so 5 Fragen von irgendeinem Large Language Model und ich bin so, ah krass, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, stimmt, das könnten wir nochmal feinschleifen. Ich glaube, das sehe ich eher, als dass eine ganze Geschichte davon geschrieben wird.
Ja, spannend. Also auf jeden Fall viel Veränderung, auch viel Veränderung in der Methodik oder in, sagen wir, in dem Handwerk des Kreativen.
Ja, das stimmt.
Ich würde mal switchen zu unserem Bereich Schule. Mhm. Müssen unsere Schülerinnen und Schüler in der Schule zukünftig noch kreative Basis-Skills lernen? Also ich würde jetzt mal das sagen, so zeichnen im Kunstunterricht, Aufsätze schreiben im Deutschunterricht, fotografieren, solche Geschichten. Wenn die KI, und das haben wir ja schon ein bisschen abgeschichtet, aber zumindest Teile davon schon besser oder schneller kann, oder brauchen SchülerInnen das erst recht? Was würdest du da sagen? Oder würdest du den Unterricht anders strukturieren? Genau.
Ich finde es total wichtig und ich glaube, es ist auch essentiell, dass Kinder und SchülerInnen weiterhin diese kreativen Grundkenntnisse lernen. Also wir haben das ja auch gesehen, ich glaube, haben die das nicht in Schweden getestet, mit dem auf dem iPad schreiben, direkt lernen, und dann haben sie gecheckt, okay, das aktiviert gar nicht die gleichen Gehirnareale und Kinder können einfach nicht schreiben, wenn sie direkt auf dem iPad schreiben. Sie müssen erst auf Papier schreiben. Und ich glaube, das kann man sehr, sehr gut übertragen auf so kreative Grundkenntnisse. Ich glaube, es ist total wichtig, dass man einmal eben überhaupt diese Erfahrung, diese Haptik auch hat, Fotos mit einer Kamera zu machen, zu malen, mit Stiften, zu reagieren, zu sehen, wie Materialien aufeinander reagieren. Das ist ja total wichtig für unser Gehirn überhaupt, weil Digitalität oder auch Malen in Procreate auf unserem iPad kann das nicht ersetzen, da das einfach ein ganz anderes Prozess ist und auch ganz anders von unserem Gehirn wahrgenommen wird. Und diese kreativen Grundkenntnisse zu haben und zu verstehen, was ist Kunst in ihrem Kern überhaupt oder was bringt mich dazu, überhaupt künstlerisch zu arbeiten oder was macht mir daran Freude, ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr wichtig. Weil gerade jetzt zum Beispiel, also Film im Speziellen, ist ja die Vereinigung aller Kunstformen, die wir haben. Also aller, die es überhaupt gibt. Ne? Es ist Schreiben, Kamera, Setdesign, Mode, Schreiben, Spielen, alles so. Und ich glaube auch, dass man die, und viele Kunstformen sind so. Und ich glaube, wenn wir so die Teilaspekte davon haben, mal Schultheater gemacht oder wie auch immer, dann verstehen wir auch viel mehr, was wir damit KI auch umsetzen oder was ist das überhaupt, was ich hier gerade erzähle. Ich glaube jetzt schon, dass das sehr, sehr, sehr wichtig ist, um auch nicht zu verloren zu gehen in diesem ganzen Strudel.
Spannend. Finde ich auch so. Ich glaube, es gibt bestimmt Leute, die das anders sehen. Könnte ich mir vorstellen. Ich würde mal ins Thema Medienkompetenz anschneiden, weil ich glaube, in Bezug auf KI ist das, glaube ich, richtig noch wichtiger, sozusagen als vorher. Ich habe ja, also wenn man jetzt irgendwie auf Social Media geht, wird man ja überflutet auch an KI-Content, weil der auch so leicht ist herzustellen. Und vieles davon sozusagen leistet sozusagen auch Vorschub, dass es Deepfakes gibt oder dass man halt nicht mehr genau unterscheiden kann, was ist, konnte man vorher auch schon nicht, Photoshop gab es ja auch schon.
Ja.
Aber sozusagen jetzt ist es nochmal leichter, Dinge zu produzieren. Was würdest du, ich würde mal sagen, du bist jetzt mal, sagen wir mal, entweder eine Lehrerin oder jemand mit einer Medienpädagogin und würdest das Thema Deepfakes an der Schule, sagen wir mal, mit einer 9. Klasse behandeln wollen. Wie würdest du das machen oder aufbauen und in der Unterrichtsstunde, um den SchülerInnen das sozusagen bestmöglich vielleicht auch selbstständig beizubringen oder ihnen deinen Zugang zu verschaffen?
Ich glaube, erstmal, natürlich jetzt aus dem Bauch rausgesprochen, aber ich glaube, erstmal würde ich ihnen vor Augen führen, dass sie das auf gar keinen Fall unterscheiden können. Weil ich glaube, dass viele Menschen davon ausgehen, dass sie den Unterschied merken würden. Und dem mag ja sein, dass es jetzt manchmal noch so ist, aber ehrlich gesagt, selbst wenn es jetzt manchmal sich noch so anfühlt, dass wir synthetisch von echt unterscheiden können, wird es halt in den nächsten Monaten und spätestens im nächsten halben Jahr wahrscheinlich komplett wegfallen. Und diese Erkenntnis zu haben, dass man das nicht kann, ist sehr wichtig und sehr wertvoll. Sie erschlägt einen, glaube ich, erstmal, weil das schon hart ist, weil wir können uns auf einmal auf einen Sinn nicht mehr verlassen und das sehen. Und das ist schon, das ist richtig krass.
Ja.
Weil wir haben immer gewusst, okay, wenn es ein Foto gibt, dann war ja jemand da. So, das war auch so ein Spruch auch immer, so, ne, wenn es kein Foto gibt, dann ist nicht passiert. Haha. Und das ist einfach, also das ist wirklich eine, das ist etwas, das fällt uns einfach jetzt weg. Und das ist wirklich essentiell, was das mit Medienkompetenz, mit Nachrichten, mit Desinformation und unserer Wahrnehmung der Realität machen wird. Und das muss man, glaube ich, erstmal verstehen und das auch wieder auffangen. Und dann müssen wir auf jeden Fall Prozesse und vor allem Prozesse entwickeln, wie wir in Zukunft dann quasi damit umgehen. Also wie können wir überhaupt noch verifizieren, ob etwas echt ist oder nicht. Da gibt es natürlich verschiedene Wege. Also einmal ist natürlich zu überprüfen, wenn ich jetzt einen Clip sehe online, triggert der was Emotionales in mir? Wenn die Antwort ja ist, dann ist mal so, okay, hat jemand was davon, wenn ich so reagiere? Ist die Nachricht, die ich da gerade gelesen habe, gegen eine bestimmte Personengruppe gerichtet? Kann ich die Informationen, die ich gerade erfahren habe, in anderen Medien abgleichen, die ich auch kenne? Kann ich meine Quelle verifizieren? Solche Sachen sind eben total wichtig, erstmal dann sich anzuschauen. Und ja, ich weiß, das klingt trocken und das klingt aufwendig und das ist auch aufwendig, aber es wird immer wichtiger, dass wir das auch machen, weil Nachrichtenkonsum oder halt überhaupt was zu glauben und dann ist eben auch nicht mehr einfach. Also man muss wirklich diese Schritte gehen. Also das wäre so für mich so einer der wichtigsten Punkte, glaube ich, in so einer Klasse.
Also eigentlich den Grundskepsis einzuimpfen.
Ja, kann man gut so sagen. Also erstmal diese Grundskepsis ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig. Gerade bei Social Media ist ja oft so, also gerade, das kommt ja noch dazu, es ist nicht nur das Deepfake-Thema oder Fake oder synthetische Medien, sagen wir überhaupt mal synthetische Medien, sondern es ist ja auch noch das Problem, dass durch Plattformen wie TikTok und Instagram, die ja jetzt auch noch leider immer schrecklichere Haltungen entwickeln, dass wir auch in so einer Bubble leben. Das heißt, uns wird ja auch nur Content ausgespielt von diesen Plattformen, der an unser Meinungskonstrukt passt. Und deswegen glauben wir das natürlich auch immer sehr gerne, weil es einfach passt und halt nicht komisch auffällt erstmal. Also ich glaube, komisch auffallen würde mir jetzt, wenn ich, keine Ahnung, Alice Weidel ist jetzt hier mit Robert Habeck beim Mittagessen und sie schütteln sich die Hände, dann würde ich mir glaube ich auch denken so, das passt nicht zu meinem Meinungskonstrukt. aber wenn etwas anderes da stehen würde, keine Ahnung, Robert Habeck hat 2000 Euro gestern an ein Tierheim gespendet, dann würde ich denken so, ja, passt.
Ja.
Ohne, dass ich nochmal drüber nachdenke, ja. Das ist jetzt nicht mal ein schlechtes Beispiel. Aber
ich glaube, man kann das auch nicht zu Ende diskutieren, aber ich frage mich, es macht also schon auch einfach also heftig, wenn du noch zusätzlich, was du gesagt hast, wenn du jetzt immer auch überlegst, dass Meta irgendwie sagt, sie möchten die Regulierung sozusagen runterfahren und noch weniger Kontrollen durchführen. Ich meine, das waren ja ohnehin jetzt nicht flächendeckend so, dass das alles schon geredflaggt war, was nicht da, also ja. Ich habe noch eine Abschlussfrage, die stellen wir quasi jedem Gast. Welche Frage hätte ich dir heute noch stellen sollen, die du gerne beantwortet hättest?
Wahrscheinlich irgendwie so, was so meine Idee ist, wie es weitergeht in Zukunft oder was so meine Haltung dazu wäre. Irgendwie so, da kann ich auch so einen Ausblick geben.
Sehr gerne. Ich habe es mir sehr leicht gemacht.
Ich meine, jetzt gerade am Ende sind wir ja sehr viel auch in diese negative Seite auch reingegangen. Und die gibt es auf jeden Fall auch. Ne? Es gibt die Chancen und es gibt leider auch die Gefahren, die mit der neuen Technologie kommen. Und ich glaube, so eine essentielle Sache ist sehr wichtig, die Menschen, die diesen Podcast hören, aber auch allgemein Menschen mitnehmen sollten. Und zwar, das ist dieses Zukunft verstehen. Das ist jetzt ein ganz großer Überbegriff. Aber ich glaube, was wir uns halt gar nicht leisten dürfen aktuell, ist halt dieses Zurücklehnen und zu gucken, so ach, mal schauen, was dann so kommt. Oder dieses so, ja, das ist Technik, ich weiß nicht, was das ist. Niemand von uns muss programmieren können und niemand von uns muss jetzt wirklich genau verstehen, ins Detail, wie ein mathematischer Algorithmus oder sowas funktioniert. Aber wichtig ist schon, dass wir verstehen, worauf die Zukunft basiert, in die wir gerade weitergehen, die sich entwickelt. Und das heißt nicht, dass es negativ sein muss. Das heißt erstmal nur, dass man objektiv versteht, was sind diese Plattformen, auf die ich Content konsumiere? Was ist dieses KI? Wie funktioniert das überhaupt? Weil diese Unwissenheit, die wir gerade oder die viel herrscht, die führt dazu, dass eben sich diese großen Schatten bilden können. Also dass es dann einmal dieses macht's größer als es ist. So dieses Tech Bro, es wird das Beste, was uns jemals passiert. Und es macht es auch schlimmer als es ist. Und das ist diese große Schwarzmalerei. Und ich glaube, so eine gute Prise Realismus und vor allem erstmal zu verstehen, was man vor sich hat, würde dem Ganzen einfach so viel helfen, weil das hilft, Angst abzubauen und das hilft uns vor allem in eine Aktivität zu kommen, um damit zu arbeiten und zu gucken, was bringt uns das oder was bringt es mir nicht. Und so können wir auch bessere Diskussionen miteinander führen und vor allem eine Zukunft schaffen, die alle Menschen einschließt und nicht nur die, die gerade enthusiastisch auf das Thema aufspringen.
Vielen Dank. Ich finde, das war ein perfektes Schlusswort, weil wir hatten die Gefahr, in den Kulturpessimismus das wollten wir natürlich nicht.
Ja.
Absolut richtig. Vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
Danke dir.
Uns ausgelotet hast, wie KI und Kreativität und Menschlichkeit irgendwie miteinander zu tun haben. Und wer sich noch weiter für deine Arbeit interessiert, kann natürlich auf Storybooks.ai, glaube ich.
Storybookstudios.ai, ja.
Ach so, nachgucken. Und ansonsten freuen wir natürlich, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet und vielen Dank, dass ihr zugehört habt.
Danke.